Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, Robin, und wir mussten gerade schon etwas schmunzeln in der Vorbesprechung hier, weil wir haben mal ganz andere Themen für euch heute mit dabei in einer nach wie vor sehr vollen Sendung. Und zwar wollen wir heute mal auf die Überraschungsteams der aktuellen Saison schauen, namentlich auf die Aufsteiger, aber auch auf einige andere Clubs, wie zum Beispiel Bournemouth. Das machen wir dann gleich. Danach kommen natürlich die ganzen Themen rund ums Titelrennen. Liverpooler Chaoswochen gehen weiter. Arsenal stürmt voran. City und Chelsea lassen ebenfalls alle Federn. Uniteds Traumwoche kann man wahrscheinlich dann so als Gegenstück daneben. Und ja, ich würde sagen, ich nerve trotzdem mal ganz kurz mit meinen persönlichen Emotionen als Villa-Fan. Wir haben nämlich Pep Guardiolas Man City zum dritten Mal in Folge zu Hause geschlagen. Also jetzt die dritte Saison in Folge. Unai Emery hat einfach Peps Nummer. Und ich muss schon sagen, ich habe ja etwas depressiv geklungen, glaube ich, die ersten Wochen hier im Podcast, was Aston Villa angeht. Hat sich wirklich komplett gedreht und Villa ist back und somit auch meine gute Laune hier im Podcast.
Es gab ja wirklich den Zeitpunkt, wo du mich gefragt hast, wie viel Kredit wohl Emery noch hat. Und das war gerechtfertigt zu dem Zeitpunkt. Es war gerechtfertigt. Ja. Und deswegen ist das doch als positiver Aufhänger hier für deinen Lieblingsclub völlig am richtigen Ort. Sie sind jetzt mit 15 Punkten voll im Soll, sind Achter nach diesem Spieltag. Also wirklich positiv. Ich meine, die ersten vier, fünf Spiele, kein Sieg. Da hatten wir noch die Gladbach-Villa-Parallele. Jetzt ist es nur noch Gladbach. Damit muss ich leben. Aber wenigstens einer von uns kriegt das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Ist doch gut.
Ganz kurz, Polanski und Schröder, neues Traumduo. Wer von beiden geht eher? Was meinst du?
für die Spitzen bin ich noch ein bisschen zu angefressen. Aber schauen mal, wie es weitergeht. Nein, ich glaube wirklich, dass beide sportliche Kompetenz haben. Und ich hoffe natürlich, dass das unser neues Erfolgsduo wird.
Überrascht mich dann doch ein bisschen, die Einschätzung. Aber gut, du bist deutlich näher dran, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zu einem Feld, wo wir beide vielleicht etwas zu sagen können und nicht nur du, und zwar zur Premier League. Und natürlich, Leute, wie immer auch der Hinweis an euch, nutzt die Zeitstempel bei Spotify, um dahin zu springen, wo es euch am meisten interessiert, und schaut uns nach wie vor auch beim Podcasten zu, schaut unsere Live-Reaktionen an, vielleicht auch Mimik, Gestik, immer ganz interessant vielleicht. Das geht nach wie vor als Video bei YouTube und bei Spotify, also da einfach in die Folgen reingehen und uns live zuschauen. Und ansonsten natürlich bei Instagram sehr aktiv gewesen die Woche. Es gab 3 neue Reels zu Mark Gahey's Transfer, zu Arsenals Auftritt in der Champions League und so weiter und so fort. Die sind auch sehr gut angekommen bei euch. Also super Feedback und nochmal danke auch für euer Feedback auf unsere Frage in der letzten Folge. Da hatten wir an euch die Frage, was ihr euch vielleicht für neuen Content vorstellen könntet hier außerhalb der normalen Spieltagsfolgen. Und da gab es echt super coole Antworten, die wir alle aufgeschrieben haben und die wir jetzt einmal die nächsten Wochen diskutieren werden. Und damit lass uns einfach reingehen, Robin, in den neuen Spieltag. Und wir starten, wie gesagt, mit den Überraschungsteams. Denn nach den letzten beiden Saisons, wo alle 3 Aufsteiger sofort wieder runter mussten, sind aktuell keine Aufsteiger in den Abstiegsrängen zu finden. Plus Bournemouth grüßt von ziemlich weit oben. Die stehen nämlich auf dem Champions League-Rang 2.
Es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Also die Top 4 nach diesem Spieltag ist auch der Aufhänger für unsere Folge. Du musst das einfach mit reinnehmen. Und wenn ein Aufsteiger jetzt auf Platz 4 steht und das geht auch in Ordnung, dann ist das einfach eine Riesenschlagzeile. Und ich freue mich sehr darüber, über Sunderland zu sprechen, die hier auswärts an der Stamford Bridge gewinnen konnten. an diesem Spieltag Jerry Lebri Masterclass bisher. Deswegen das unser Überraschungsteam Numero Uno. Das zweite mit Bournemouth steht sogar noch weiter oben. Wir machen es aber chronologisch und gehen mit dem Aufsteiger rein. Und diese Partie auswärts zu gewinnen, in einem Spiel, wo du natürlich Außenseiter bist, wir haben über die Milliardensummen bei Chelsea, glaube ich, oft genug gesprochen, und das geht eben am Ende in Ordnung. Und das hast du Woche für Woche. Die spielen die Gegner nicht an die Wand, das ist nicht 100% überzeugend, aber die Siege, die sie holen, die Punkte, die sie holen, da gehst du immer raus und sagst, ja, das geht in Ordnung, die sind gut.
Haben jetzt 17 Punkte geholt nach nur 9 Spieltagen. Nur 5 Aufsteiger waren jemals besser. Also die spielen fast eine historische Premier League-Saison, zumindest bis zu den ersten 9 Spieltagen. Und geraten hier auch früh in Rückstand gegen Chelsea, weil Alejandro Garnacho nach 4 Minuten bereits trifft. Und alles sah ziemlich gut aus für Chelsea, die ja auch unter Druck stehen. Enzo Maresca gerät da immer mehr ins Fadenkreuz einiger Supporter bei denen. Aber dann bleibt Sunderland einfach ganz cool, als wären sie wirklich eine ganz gestandene Premier League-Mannschaft. Bleiben sie da im Spiel. Isidore bringt sie nach 22 Minuten zurück. Und man kann schon sagen, danach war Sunderland zufrieden mit dem Punkt. Die haben dann doch eher auf Punkt halten gespielt. Aber sie schaffen das wirklich Unfassbare. Sie kommen nämlich in der Nachspielzeit, in der 93. Minute, nochmal in den Strafraum. Und Brobbey hat da eine ganz absurde Situation, weil er kann den Ball 5-6 Sekunden im Chelsea-Strafraum einfach am Fuß halten und wird nicht attackiert, Robin. Also wenn sowas passiert, dann müssen alle Alarmglocken angehen. Legt zurück und Taibi sticht ins Chelsea-Herz mit dem Siegtreffer für Sunderland. Nach 93 Minuten 2-1 gewinnen sie das Spiel. Was für eine absurde Szene vor dem 2-1.
Lass uns über die Tore reden. Ist super interessant, weil sie aussagekräftig sind. Das erste Tor ist ein langer Einwurf. Wir werden gleich noch über Standards sprechen und wie wichtig das für Aufsteiger ist. Zweite Tor ist eben eine Bogenlampe extrem weit nach vorne. Es ist einfach ein Befreiungsschlag. Und dann ist eben Brobbey da und schirmt den Ball stark ab. Der ist wirklich kräftig, ist so ein bisschen Lukaku-Light-Statur. Und dann wird er irgendwie nicht richtig ernst genommen. Also er ist zwar mit dem Rücken zum Tor, macht auch keine Anstalten, jetzt groß eine schnelle Drehung zu machen, selber zum Abschluss zu kommen, aber hält eben den Ball sekundenlang, wie du es gesagt hast, und behält dann den Überblick, legt quer in den Rückraum und 2 Spieler laufen mit, einer bekommt den Ball und schiebt den in die Ecke. Das war schon gut. Und diese Art von Toren, Konter, lange Bälle, Standards, das ist das, was die Aufsteiger im Moment eint. Und auf der anderen Seite, wenn wir auf Chelseas Chancen gucken, sind das Einzelaktionen über den Flügel. Distanzschüsse habe ich mehrere im Kopf von Chalobah, von Enzo was, glaube ich. Das ist einfach, sie kommen nicht durch. Das sind immer Einzelaktionen, Distanzschüsse, weil der tiefe Block eben super kompakt steht. Und am Ende ist es dann Sunderland, die eben ein Tor mehr machen durch diese klassischen Aufsteigertore. Ich habe da wirklich viel über. Im Moment funktioniert's.
Ja, einfach aus neutraler Sicht, natürlich nicht, wenn man jetzt Chelsea-Fan ist, aber aus neutraler Sicht sehr cool, was hier einfach möglich ist. Also ein wirklich so teures Team wie Chelsea, ne? Das ist ja fast der Inbegriff von David gegen Goliath, ein Inbegriff eines Mega-Luxus-Teams wie Chelsea eins ist und dann Sunderland als kleiner Aufsteiger kommt dahin und gewinnt das Spiel. Super, dass das noch in der Premier League und diesem Milliardengeschäft möglich ist, das muss man einfach sagen. Und sie waren auch einfach besser, zum Beispiel, was die Torgefahr angeht. Also am Ende hatten sie einen höheren XG-Wert als Chelsea, nämlich 1:3 gegen 0,9. Und das spiegelt fast das Ergebnis wider. Natürlich ein bisschen glücklich noch mit dem zweiten Tor am Ende. Aber das war jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und somit ist jetzt Sunderland am Ende Vierter nach dem Spieltag. Sie waren schon mal Zweiter zwischenzeitlich. Also es war fast noch ein bisschen absurder. Bevor wir dann zu unserer großen Bewertung der Aufsteiger kommen, machen wir kurz vielleicht einmal die ganzen Spiele hier durch, der Aufsteiger an diesem Spieltag. Leeds ebenfalls erfolgreich mit einem Sieg. Und zwar haben sie schon am Freitag das strauchelnde West Ham mit 2:1 zu Hause besiegt. Leeds ist natürlich eine sehr heimstarke Mannschaft, gehen hier auch früh mit 2:0 in Führung, nach 13 oder 15 Minuten war es schon. Und am Ende war es dann noch Fernandes, der das Anschlusstor für West Ham erzielt. Am Ende geht 2:1 aus und auch hier nicht unverdient. Leeds, die torgefährlichere Mannschaft, und Daniel Farke macht da auch bislang einen guten Job, und sie haben mit dem Abstieg im Moment auch nichts zu tun.
Aber wie wichtig war dieser Sieg? Also es gibt eben ein paar Vereine, die stehen im Moment unten drin, die eben keine Aufsteiger sind, und da gehört West Ham dazu, da gehören die Wolves dazu, und wir haben hier zweimal im direkten Duell der Aufsteiger eben Siege, Leeds gegen West Ham und Burnley gegen die Wolves, und das war beides Male knapp. Bei Burnley sogar noch dramatischer, da fiel der Siegtreffer zum 3:2 ist in der Nachspielzeit. Fleming mit Doppelpack und dann eben ist es Lyle Foster, der in den 90. plus 5 drei Punkte nach Burnley zieht. Wolves, West Ham weiter damit unten drin. Und diese knappen Spiele können die Aufsteiger im Moment für sich entscheiden. Und wir gehen damit tatsächlich in diese Folge rein, wo alle drei gewinnen. Alle drei Aufsteiger holen drei Punkte, stehen eben nicht auf den Abstiegsrängen. Und wir haben besprochen, Sunderland, der ganz klare Ausreißer nach oben, sogar auf Champions League-Kurs, stand jetzt.
Ja, was eine mega coole Story. Und wir wollen uns ja nochmal demnächst Sunderland explizit widmen und werden das hoffentlich auch noch hinkriegen. Leute, ihr müsst bedenken, der Podcast ist nach wie vor auch in unserer Freizeit einfach immer da. Das machen wir nicht hauptberuflich. Wir verdienen ja hiermit kein Geld, außer wenn jemand uns ab und zu mal was per PayPal schickt. Deswegen, das müssen wir alles irgendwie in der Freizeit unterkriegen. Und das versuchen wir im Moment eben gerade auf die Beine zu stellen in der Freizeit. Ich würde sagen, ja, es ist einfach eine mega krasse Folge dahingehend, weil im Abstieg könnte es ein wichtiger Spieltag gewesen sein. Du hast gesagt, alle Aufsteiger gewinnen und Wolves und West Ham verlieren, Nottingham eben auch und stehen somit auch auf den Rängen 18, 19 und 20. Oben war es auch sehr einflussreich, dazu kommen wir dann später. Wir wollen aber ganz kurz diesen Teil abschließen und zwar, was macht die Aufsteiger denn spielerisch so erfolgreich? Und da haben wir uns beide mal ein bisschen auf Spurensuche begeben in den Statistiken, die wir so finden können und haben da einen großen Trend natürlich ausfindig gemacht im übergeordneten Premier League Fußball und zwar, die Premier League ist direkter und physischer geworden. Und das kommt natürlich Aufsteigern prinzipiell mal entgegen, weil dieser Fußball für sie einfacher zu adaptieren ist. Dann haben wir noch ein paar Zahlen zu den Mannschaften selber. Sunderland hat 37% Vorwärtspässe gespielt in ihrem Passspiel. Das ist der zweitbeste Wert der Liga. Also man merkt, sie wollen sehr schnell nach vorne kommen. Sie versuchen nicht, sich durchzukombinieren, sondern sie versuchen eben vertikal schnell zu spielen, auch mal einen langen Ball einzustreuen. Leeds mit nur, 47,6% Ballbesitz, nur, weil in der Champions League hatten sie 61,5%. Also da haben wir einen Abfall von 15%. Sie spielen deutlich pragmatischer und passen sich an die Premier League an. Burnley sogar nur mit 35,6% Ballbesitz. Das ist der niedrigste Wert der ganzen Liga. Also wir merken, sie spielen alle drei pragmatisch, robust und auch in der Chancenverwertung sehr effektiv. Und hier die letzte Zahl für dich, Robin. Ne? Alle drei Aufsteiger haben mehr oder 10 Punkte jetzt gerade. Und wer zu diesem Zeitpunkt 10 oder mehr Punkte hat von den Mannschaften, von den 46 Teams, sind nur 9 abgestiegen aus den letzten Jahren. Und wir sehen also, sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
Es funktioniert einfach, was die drei Teams machen. Und du hast es angesprochen, dieser Trend insgesamt zu einem physischen, schnellen, direkten Spiel standardbetont, das ist etwas, das sehen wir in der gesamten Liga. Und die Vereine, die das eben in der extremsten Art und Weise machen, sind die Aufsteiger dieses Jahr. Und dadurch, dass sie quasi in diesem Trend, der allgemein gilt, noch, man könnte sagen, Vorreiter sind oder das extrem ausleben, sehen wir hier, dass es sich auszahlt und dass es auch positive Ergebnisse gibt. Sie profitieren davon, dass alle es ähnlich machen, weil du natürlich in einer physischen Art und Weise über Standards eher deine Qualität wettmachen kannst, als wenn du versuchst, mit 60-70% Ballbesitz zu spielen, wie es Daniel Farke in Versuch Nummer 1 in der Premier League gemacht hat. Und dann gehst du eben gegen den Prime Man City damals noch 5-0, 6-0 rutschen. So, das gibt's aber nicht mehr. Jetzt sind es gefühlt Spiele, wo auch die Top-Teams versuchen, über Standard zu kommen, über Physis, große Spieler in die Mitte des Spielfelds zu stellen, wirklich back to the basics. Und da halten sie dagegen und machen das einfach richtig clever. Bei Leeds sind wir schon mal ein bisschen genauer reingegangen mit diesem Dreier-Mittelfeld, wo wirklich alle drei Monster sind. In der Physis, im Zweikampf, in der Ausstrahlung, die sind laufstark und so ähnlich sind alle Teams zusammengestellt, die eben jetzt neu dazugekommen sind. Man hat das Gefühl, sie haben gelernt aus den letzten 1-2 Jahren, wo eben die Aufsteiger konsequent wieder nach unten gerasselt sind und sie machen es anders und werden belohnt. Und deshalb glaube ich schon, dass es kein Zufall ist und dass sie eben durch diesen insgesamten Trend durchaus profitieren.
Ich würde sagen, insgesamt also ein sehr positives Fazit hier von uns zu den drei Aufsteigern. Nochmal muss da unterschieden werden zwischen zum Beispiel Sunderland und Burnley. Sunderland scheint wirklich sich da oben sogar festzubeißen. Wie hoch müssen wir schauen? Aber ich würde mal sagen, obere Tabellenhälfte zumindest, da sehe ich sie im Moment, weil sie einfach alle Tugenden mitbringen. Und für Burnley und Leeds muss es natürlich nur gegen den Abstieg gehen. Aber vielleicht wird Sunderland sogar sowas wie das neue Nottingham, ja, also die da auch lange mitgemischt haben oben. Deswegen vor allem die nochmal explizit hier rausgehoben. Und hoffentlich haben wir sie dann demnächst nochmal in einer Sonderfolge, wo wir auch den ganzen Aufstieg nochmal mitbeleuchten. Robin, lass uns von ganz unten nach ganz oben springen, weil ich habe schon gesagt, unten war viel los, aber oben war wahrscheinlich noch viel mehr los. Wir hatten drei der Big Six, die verloren haben mit Chelsea, Man City und Liverpool. Und der große Profiteur ist im Moment Arsenal.
Aber überrascht es dich? Also eigentlich ist es genau das Narrativ, was wir jetzt seit Wochen andeuten und jetzt eben noch klarer erzählen können. Die Teams oben sind alle nicht konstant. Die haben große Schwankungen drin, in dem wie sie spielen, haben immer wieder Aussetzer, machen individuelle Fehler, haben einfach schwache Wochen mit drin, außer Arsenal. Und so war es jetzt eben auch diese Woche. Arsenal gewinnt das Spiel, eine wirklich komplizierte Spielansetzung gegen Crystal Palace. Ja. Ich glaube, wir haben hier in den letzten Wochen auch viele, viele Minuten investiert, um euch versuchen zu erklären, wie gut Crystal Palace ist, wie smart die sich aufstellen, wie schwierig diese zu schlagen sind. Und Arsenal macht das eben. Am Ende ist es nur ein 1-0. Eze trifft sehr sehenswert gegen seinen Ex-Club und macht hier das entscheidende 1-0. Aber es zählt. Sie machen diese Tore und gewinnen dann eben, holen die 3 Punkte. Wir haben knappe Niederlagen für City, die eben Villa unterliegen, war unser Aufhänger ganz am Anfang. Liverpool verliert mit einem Torunterschied gegen Brentford. Sie stehen im Moment auf der anderen Seite und sind nicht überzeugend. Arsenal marschiert weiter und ist damit, das können wir bei den ganzen Ergebnissen vorne wegnehmen, der große Gewinner im Titelkampf.
Ja, also wenn man sich dieses Spiel angeschaut hat, Arsenal, da musste man einfach sehen, das ist das neue Arsenal. Also sie wollen kein Team mehr mit 5-0 von der Platte fegen. Wenn sie es dürfen, machen sie es bestimmt auch mal ganz gerne, aber das ist nicht mehr ihr Hauptziel. Sie wollen einfach nur noch die Spiele gewinnen. Sie tun das über eine extreme defensive Kompaktheit und vorne über die Standardstärke. Eberechi Eze hier mit seinem ersten Premier League-Tor für die Gunners nach seinem Wechsel von eben Crystal Palace. Die Zahlen zur Defensive sind absolut überragend von Arsenal. Nur 3 Gegentore in 9 Spielen. Der niedrigste Wert der Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt. 6 Clean Sheets gehalten, zum ersten Mal überhaupt zu diesem Zeitpunkt. Und auch insgesamt also nur 72 Schüsse zugelassen, wenigste Schüsse aufs Tor, niedrigste Expected Goals gegen sie. Das sind alles Liga-Bestwerte und die zeigen, was man einfach sieht. Arsenal ist eine Defensivmaschine mit eben offensiven Unterschiedsspielern. Und im Moment reicht das eben, weil aber auch alle anderen schwächeln.
Was haben Mikel Arteta, Son Dyche und Skinny Jeans miteinander zu tun? Standards. Standards ist die Antwort. Lass es mich ein bisschen aufräumen, vielleicht kriege ich es erklärt. Also ja. Son Dyche hat sehr, sehr spannende Pressekonferenzen jetzt schon in seiner Nottingham-Zeit absolviert und hat gesagt, dass dieser Trend, den wir auch herausgearbeitet haben, es gibt so viele Standardtore in der Premier League wie die letzten Jahre nicht. Das sind Rekordwerte, wenn wir das auf die ganze Saison hochrechnen. Und er sagt, das ist eben wie Skinny Jeans, ein Trend, der immer wieder kommt. Das sind so Zyklen. Man hat den Ballbesitzfußball und dann hat man die Antwort darauf. Und das Ganze wechselt sich immer wieder ab, weil die Trainer sich aufeinander einstellen. Und diese Pep-Ballbesitz-Ära geht eben so ein bisschen in den Decline, wird weniger. Und Mikel Arteta, wahrscheinlich einer der Vorreiter von dem kompakten Spiel, Zweikampfstärke und eben Standards, läutet so ein bisschen das neue Zeitalter ein. Und es ist kein Zufall, dass Arsenal eben im Moment so gut aussieht. Und da habe ich diese Connection hergeholt. Ich bin aber etwas abgeschweift, denn es ist eben Arsenal, worüber wir gesprochen haben. Und das Team, das die Welle irgendwie so als erstes reitet, alle passen sich im Moment ein bisschen an. Auch ein City spielt sehr direkt. Es gibt viele lange Bälle. Man geht über Einzelaktionen, über Haaland, man steht tiefer, man ist nicht mehr so auf dieses Tiki-Taka-Spiel ausgelegt. Sie sind so ein bisschen in der Hybridlösung und Arsenal ist für mich der quasi voll umgestiegen hat auf die neue Technologie, auf das standardbewusste physische Spiel. Und ich finde, das macht sich bezahlt, Stand jetzt.
Folgst du Trends oder bist du ein Trendsetter?
Eher so ein Anti, glaube ich. Also einer, aus Prinzip, wenn ich merke, es ist ein Trend, versuche ich mich eher zu entziehen. Ich weiß auch nicht, was das über meine Psyche aussagt. Das müssen vielleicht andere sagen. Aber ich würde sagen, nee, ich bin weder Trendsetter noch der eher hinterherläuft.
Okay, also ich würde sagen, wenn jemand ein Trendsetter ist, dann ist es Arteta.
Ja.
Pep kam in die Premier League damals, hat die Premier League für viele Jahre verändert mit Ballbesitzfußball und den Gegner durch Ballbesitz erdrücken. Klopp hat so ein bisschen Heavy Metal, Konter, schnelles Spiel, Pressing reingebracht. Dann kam De Zerbi, auch nochmal vielleicht ein bisschen verändert, wenn auch nicht allzu lange, würde ich jetzt rückblickend sagen, durch dieses Aufbauspiel eben vom Torwart, von den Innenverteidigern nach ganz vorne, den Gegner quasi locken und dann ihn überbrücken. Und jetzt ist Arteta der Nächste, der das Spiel für mich vielleicht auf Jahre verändert. Er hat die Defensive ins Zentrum des Spiels gerückt. Natürlich nicht attraktiv für die Zuschauer, aber im Moment extrem erfolgsversprechend. Er hat den Fokus auf Standards gelegt. Jeder Einwurf geht nicht mehr ohne Handtuch. Wenn das Handtuch rauskommt, weißt du, das dauert ja 20 Sekunden, weil das heißt immer langer Einwurf. Ja, das ist ein Trend. Und Arteta, ob man es jetzt schön findet oder nicht, hat das Spiel verändert.
So sieht's aus. Und lass uns jetzt einmal das Spiel von Arsenal neben das von Liverpool legen. Und ich finde, du kannst dann genau diesen Punkt nochmal doppelt und dreifach unterstreichen, weil Arsenal macht eben dieses 1-0, ist hinten kompakt und spielt konsequent zu Null gegen eine der besten Offensiven der Liga. Crystal Palace, die eigentlich immer einen Weg finden, die irgendwie 1-2 reinzudrücken. Und dann hast du auf der anderen Seite Liverpool, die 2 Tore kassieren und dann eben zwischenzeitlich 2-0 hinten liegen. Und was ist das? Das ist ein langer Einwurf, Standard. Also der Trend von Mikel Arteta schlägt dazu. Und es ist ein Konter, wo eben ein langer Ball geschlagen wird und dann ist Kevin Schade einfach schneller als Van Dijk. Das sind 2 simple Tore, die würde Arsenal einfach nie kassieren. Und so kommt das zustande, dass Brentford hier in Minute 45 2-0 gegen Liverpool führt und Liverpool damit einen riesen Berg hat, den du wieder hochlaufen musst, um irgendwie zurück in dieses Spiel zu kommen.
Ich finde das sehr cool von dir, dass du sagst, dass die beiden Tore Liverpool, also die Liverpool kassiert, Arsenal halt nicht kassieren würde. Und
niemals.
Das ist vielleicht ein ganz guter Indikator, warum die beiden auch tabellarisch, aber auch formtechnisch so verschieden dastehen, weil sie einfach ganz andere Stärken haben. Und Liverpools Stärken sind gerade, sorry or not sorry, sind gerade einfach nicht mehr so gefragt. Liverpool ist offensiv stark, aber hat die Defensive komplett vergessen und vernachlässigt. Und auch in der Transferpolitik. Ja. Sie haben ihr Recruitment ausgerichtet an 2022. Sie haben Wirtz, Ekitike und Isak geholt und haben nur den jungen italienischen Innenverteidiger geholt und Frimpong, der nicht verteidigen kann. Und Arsenal und Arteta lachen sich mittlerweile halt ins Fäustchen, weil die waren halt schon 3 Jahre weiter in ihrem Recruitment, haben nochmal defensiv ordentlich die Muskeln draufgepackt und sind jetzt halt der lachende Sieger von dieser Entwicklung. Und ich hatte wirklich einen spannenden Fußballabend bei Liverpools Spiel, weil es total fesselndes Spiel war einfach, also überragend spannend. Liverpools 4. Premier League Niederlage in Serie auswärts gegen Brentford. Das erste Mal, dass es sowas gibt bei ihnen seit Februar 2021, also schon sehr, sehr lange her. In der kompletten Meistersaison 24/25 hatten sie wie viele Niederlagen?
3.
4. Also genau so viele wie jetzt in den letzten 4 Spielen. Was sind denn das für Zahlen? Unglaublich.
Ja, es tut richtig weh und sie finden einfach nicht wieder rein. Man hatte das Gefühl, unter der Woche gegen Frankfurt ist so ein kleiner Knoten geplatzt, gerade offensiv. Da ging es dann daher und du hast einfach einen riesen Qualitätsunterschied gesehen mit Ekitike. Wirtz hat plötzlich wieder Spaß am Fußball, kann endlich wieder gegen ein deutsches Team spielen. Und das war dann der alte Wirtz. Man hatte wirklich das Gefühl, dass ihm das richtig gut tat. Und dann gehst du jetzt hin und man könnte ja denken, die nehmen den Schwung mit, ist aber eben überhaupt nicht so. Du hast offensiv Qualität, es ist ein Kerkes, der diesmal einen guten Weg bis in den gegnerischen 16er macht, trifft. Das Tor von Salah zum 2-3 war wunderschön. Die sind ja offensiv gefährlich und gut. Und hier klappen auch einzelne Sachen, aber du kannst eben nicht 3 Tore auswärts bei Brentford kassieren. Das darf dir einfach nicht passieren. Und Gary Neville hat es im Podcast gesagt, was wäre denn jetzt, wenn du einfach Arteta ein bisschen nachbaust? du wechselst, du nimmst einen Kerkes raus, du nimmst wahrscheinlich auch einen Connor Bradley raus, spielst vielleicht sogar mit 4 Innenverteidigern, tust einen Joe Gomez mit hinten rein und sagst einfach, dass 6-7 Spieler in deinem Team zu 80% defensiv denken müssen. Die müssen hinten dicht stehen, nicht mehr weit nach vorne, weniger aufrücken, mehr diese klaren Verteidigungsaktionen, und vorne wirst du immer treffen, weil sie einfach so viel Qualität haben. Und natürlich ist das grob vereinfacht. Aber am Ende ist das, glaube ich, eine Anpassung, die Slot machen muss, weil du eben nicht mehr die Qualität hast auf einzelnen Schlüsselpositionen. Ich glaube, die Außenverteidiger werden oft gescholten, und das auch zu Recht, weil sie da überhaupt keine Stabilität reinkriegen bei einem System, was eben insgesamt so offensiv ist. Also vielleicht wäre das der naheliegende Schluss. 4 Innenverteidiger, defensive Stabilität, und vorne treffen wir schon Einstellung.
Lass uns das genauso diskutieren. Ich finde das einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, um da mal reinzugehen. Defensiv läuft gerade bei Ihnen nichts. Du hast das Gefühl, mit jedem Angriff von Brentford machen die ein Tor. Ne? Und am Ende kassiert Liverpool halt 3 Tore gegen ein Brentford, das ich vor 5-6 Wochen noch als ganz sicheren Absteiger betitelt habe. Das war natürlich vorzeitig, und die haben sich auch extrem entwickelt, muss ich sagen. Aber trotzdem ist es halt nach wie vor ein Brentford, was nicht auf ihrer Topform von vor 2-3 Jahren unter Thomas Frank spielt. Ja, die finden sich auch erst selbst noch, und das ist auch nicht der fertige Haufen. Und dagegen ist Liverpool defensiv komplett machtlos. Und ich habe so lange darüber nachgedacht, wie das sein kann. Der Transfersommer war für mich ein riesiger Fehler von Liverpool, weil sie, wie gesagt, für mich einen anderen Fußball geplant haben. Und der Fußball ist an ihnen vorbeigegangen. Du hast am Ende dir 2 Luxusstürmer geleistet, von denen du einen sicherlich holen kannst. Du hattest Ekitike schon gehabt und du wusstest, dass der gut funktioniert. Ja, da hat er die ersten Spiele schon gut getroffen. Danach investierst du noch für Isak 130, 140 Millionen irgendwas, anstatt du lieber noch einen defensiven, ich sag mal, für die Viererkette holst, einen Allrounder, der vielleicht innen und außen spielen kann, ne, der vielleicht mal neben Van Dijk aushelfen kann, der aber auch mal auf die Außen ausweicht, also so jemanden, der ist extrem wichtig. Und du holst noch einfach so einen Staubsauger vor der Abwehr für 30, 40 Millionen. So ein Typ Subimendi. Jetzt, ne, auch nicht, der ist auch kein Heiland, aber so ein Typ, der einfach laufstark ist, der zweikampfstark ist. Aber so jemanden haben sie ja auch nicht. Wenn du jetzt überlegst, okay, defensiv wollen wir uns jetzt ein bisschen abschotten, dann würde ich mal gerne einen Staubsauger vor die Abwehr stellen. Sag mir einen bei Ihnen im Kader. Haben Sie nicht. Es ist nicht Szoboszlai, nicht McAllister, nicht Grafenberg. Was ist da die Lösung?
Ne? Ja, Grafenberg ist der defensivste Mittelfeldspieler in Ihrem Kader. Das ist diese tiefe 6, die aber eben nicht der klassische Zweikämpfer-Staubsauger-Typ ist. Da hast du völlig recht. Und ich würde die These mal in den Raum werfen, dass Oliver Gnasner diese Saison von Liverpool unfassbar viel schwieriger gemacht hat, weil er bei Mark Gahey auf den letzten Metern einfach den Riegel vorgeschoben hat. Ja, ich glaube, wenn sie den Transfer landen, sprechen wir ganz anders, weil den kannst du in die Innenverteidigung neben Van Dijk stellen, und dann hast du ein brutal gutes Innenverteidiger-Duo. Den kannst du auf RV stellen, der Tempo, der Spielintelligenz. Damit hättest du wirklich viele Probleme geschlossen, und den wollten sie holen. Am Ende musst du Liverpool vorwerfen, dass man diese Problemzone, die sich jetzt im Nachhinein eben als solche entpuppt hat, nicht früher angegangen ist. Du hast eben gegambelt, dass du last minute diesen Transfer noch landen kannst, der ein Coup gewesen wäre, aber du hattest keinen Plan B. Du hast dir einfach keine Zeit übergelassen, um dann zu reagieren. Du bist all in gegangen, hast 2 junge Innenverteidiger geholt, 2 brutal offensive Außenverteidiger, und dann ist es ein Management, was dir im Moment auf die Füße fällt, weil du gegen diesen neuen Trend, gegen die Standardstärke, gegen die Physis, nichts entgegensetzen kannst.
Und sie haben noch Glück, dass die Offensive vergleichsweise noch gut läuft. Also sie haben jetzt die letzten 43 Premier League-Spiele mit einem eigenen Tor beendet. Das ist die drittlängste Serie in der englischen Liga-Geschichte. Also wenn die Offensive nicht so außergewöhnlich gut wäre, würde das noch viel düsterer aussehen, weil die Defensivwerte halt so erschreckend sind. Und da können wir jetzt mal auch so ein bisschen gucken, ne, was wir konkret verändern müssten. Es ist einfach eine Instabilität da, die das Personal im Moment für mich nicht aufgefangen bekommt, weil, ne, wenn du auf Defensive umstellen wolltest, hättest du dafür wahrscheinlich auch nicht das nötige Personal. Ne? Und trotzdem sind wir beide, glaube ich, der Ansicht, dass du es irgendwie versuchen musst, auch dann mit dem nicht perfekten Personal. Ich finde, das Pressing sieht auch nicht gut aus. Es gab einzelne Szenen, wo Brentford einfach durchgespielt hat und die Vorderen wollten pressen. Dann kam von hinten keiner nach. Das ist sehr, sehr fehlerreich einfach. Die Belastung scheint nicht aufzugehen bei ihnen. Premier League, Champions League, Pokalwettbewerbe und so weiter und so fort. Und dazu kommt jetzt noch ein großer Themenpunkt, Robin, den ich mit dir auch noch sehr gerne besprechen möchte. Der heißt Jürgen Klopp. Die deutsche Liverpool-Legende war nämlich bei einem Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, und zwar The Diary of a CEO. Das ist ein sehr erfolgreicher Podcast von einem jungen Briten, der da sehr wichtige Leute regelmäßig bei sich interviewt und auch in so Longform-Formaten, also wirklich mal tief reingeht bei denen. Und da war jetzt eben jener Jürgen Klopp und hat einfach mal erzählt über seine Sicht auf Liverpool, auf die Transfers, auf seine Zeit dort. Und ja, dann wurde Klopp eben gefragt, ob er sich auch eine Rückkehr zu Liverpool eines Tages mal vorstellen könnte. Und dann meinte Klopp, es ist theoretisch möglich, weil er meinte, dass er keinen anderen Club in England trainieren wird. Liverpool hat er damit nicht ausgeschlossen, Robin. Und ich denke, das kommt natürlich jetzt gerade für Arne Slot zur denkbar ungünstigen Zeit, diese Aussage, weil wenn du jetzt gerade abwägen würdest, ne, Klopp oder Slot, da würden, glaube ich, nach wie vor sehr viele Reds-Fans den alten Jürgen gerne zurückbegrüßen.
Ich glaube, solange der nicht offiziell aus dem Fußball austritt, wird es immer wieder diese Gerüchte geben, einfach aufgrund seines Erfolgs bei Liverpool. Du sagst es, der Podcast, klare Empfehlung von unserer Seite, gerade im zweiten Teil der Folge, viel, viel Liverpool-Bezug, auch zur aktuellen Situation. Und dann ist eben der Satz gefallen, wo Klopp nochmal bestätigt, dass er nicht für ein anderes Premier League-Team jemals an der Seitenlinie mehr stehen wird. Aber Liverpool ist natürlich damit nicht aktiv ausgeschlossen und er hat auch gesagt, ja, dementsprechend ist das weiterhin möglich und er hält sich diese Tür offen. Ich glaube auch bewusst, weil ihm muss das fehlen. Ich kaufe dem das einfach nicht ab, dass da nicht diese Flamme noch ist. Er ist jetzt ja im RB-Kosmos unterwegs, eher in zweiter Reihe, orchestriert so ein bisschen, bei den Vereinen läuft so mittel. Es gab jetzt wieder eine Trainerentlassung, ich meine bei RB New York. Ich meine, Schwarz wird gefeuert, auch ein guter Freund von ihm. Also es kriselt, das ist nur mein Punkt. Das ist nicht, dass das eine riesen Erfolgsgeschichte ist. Er steht nicht mehr in der Öffentlichkeit, nicht mehr erste Reihe, nicht mehr an der Seitenlinie und ich glaube, ihm fehlt es.
Ja, also er hat zwar gesagt, dass es nicht so ist. Er meinte, eine Umkleidekabine riecht. Das muss er jetzt nicht sein ganzes Leben irgendwie erleben. Aber ich kann mal so erzählen, wie ich das zwischen den Zeilen aufgenommen habe. Also ich fand, dass er ein bisschen verbittert wirkte, im Punkto Transferausgaben, weil er meinte, angesprochen auf diese exorbitanten Ausgaben im vergangenen Sommer, er meinte, er wusste nicht, dass es möglich ist. Das war, glaube ich, seine Aussage. Also er wusste nicht, dass es möglich ist, bei den Reds so viel Geld auf einmal auszugeben. Und das war ja auch nie so bei ihm, ne? Also sie haben damals Coutinho abgegeben für 150 Millionen nach Barcelona und davon konnten sich dann Alisson, Van Dijk und so weiter leisten. Aber das war ja quasi auch eine Verrechnung und jetzt haben sie ja nicht so einen 150-Millionen-Abgang gehabt und haben dann einfach das Cash da rausgehauen. Also darüber wirkte er so ein bisschen verwundert, würde ich sagen. Also er meinte, ja, wir haben halt mit unserem Geld das Stadion und das Trainingsgelände ausgebaut. Und ne, so, das ist mir aufgefallen. Und ich glaube, so aus diesem Interview gehört zu haben, dass er einfach eine Pause brauchte nach diesen ganzen Jahren bei Liverpool. Und er meinte, ich kann jetzt ja nicht nach, oder er hätte damals nicht sagen können, ich brauche jetzt einfach ein Jahr Pause, Leute, und danach bin ich wieder hier. Und bald sind wir halt da, wo ich glaube, dass er wahrscheinlich wieder ziemlich fit ist, ne?
Ja, ein Jahr ist um. Also ich kann es mir auch wirklich vorstellen und ich glaube, ihm fehlt's. Ich kaufe dem das nicht ab. Das sind dann so Sprüche mit der Umkleidekabine. Ich glaube, jeder, der den mal gesehen hat, wie der mitgeht in den Spielen, wie der Ansprachen hält, wie sehr der diesen Sport liebt, völlig unabhängig von seiner RB-Entscheidung, ist das jemand, der, ich glaube, nochmal an die Seitenlinie kommen wird, ob es dann für die deutsche Nationalmannschaft ist, wo ja so gerüchteweise es immer mal diese Klausel gab, dass er auch zu Liverpool-Zeiten da mal hin könnte oder ob es wieder bei Liverpool ist. Ich hätte einfach riesen Bock, weil er fehlt mir. Ist ein Typ von der Seitenlinie, der einfach nicht mehr da ist. Und auch dazu habe ich einen Artikel gelesen, dass so die Top-Trainer der Welt, sind die noch in der Premier League? Also dieses große Duell, die großen Namen, wir hatten eine Zeit, da waren Conte, Mourinho, Pep, Arteta, die standen eben alle an der Seitenlinie und das ist weniger geworden. Pep ist noch da, wo man sich fragt, hätte der vielleicht ein Jahr Pause gebraucht? Und insgesamt, ich finde, die ganz großen Namen bei den Top-Clubs, die sind vielleicht nicht mehr in der Premier League zu Gast.
Ja, wahrscheinlich dann wieder der Fokus auf Spanien, ne? Ja, hast du schon recht. Also ich bin einfach übelst gespannt, weil sollte das so weitergehen bei Liverpool, was wir einfach sportlich für sie nicht hoffen, dann wird Jürgen Klopp immer darum geistern. Und vielleicht will er es jetzt gerade selbst noch nicht. Aber wer weiß, was passiert, wenn das so weitergeht bei denen und der Druck wird immer größer und dann fängt er vielleicht irgendwann selber an zu zweifeln. Deswegen bin ich einfach megamäßig gespannt. Auf jeden Fall, die Gerüchte sind da. Es gibt kleinere englische oder britische Gazetten, die schon wieder davon reden, dass sich der Verein das ganz gut vorstellen könnte, also die offiziellen. Aber das ist jetzt noch nicht seriös, ist noch kein Romano, noch kein Ornstein, den ich dazu gehört habe, muss man natürlich auch immer das mit der nötigen Einordnung hier sagen. Und Klopp hat auch erzählt, dass er damals United abgelehnt hat. Manchester United wollte ihn nämlich verpflichten. Nach seinem Dortmunder Engagement hätte er damals auch schon Gespräche geführt, aber die Verantwortlichen hätten ihm überhaupt nicht gefallen. Da wären dann damals so Sachen gewesen wie, ja, wir holen dir hier so ein Superteam quasi mit Pogba, Ibrahimovic und so. Und das, ja, wäre nicht für ihn gewesen. Aber, Robin, dazu kommen wir auch zu Man United, weil sie gerade Kloppo auch gar nicht haben wollen würden, würde ich mal behaupten. Sie haben jetzt nämlich 3 Premier League-Spiele in Folge gewonnen und hier auch ihren Angstgegner Brighton besiegen können.
Ja, unfassbar. So schnell geht's. Von Amorim als das große Problem mit der Systemfrage und jetzt gewinnt man eben mal 2-3 Spiele in Folge und das Lob ist da und das finde ich auch in großen Teilen zurecht. Das sieht gut aus und auch gegen Brighton haben sich hier, ich würde sagen, über 90 Minuten nicht ganz Top-Qualität gezeigt, aber über 60-70. Es gibt immer mal wieder das alte Muster, wo sie dann auch Gegentore kassieren. Auch hier nach 3-0-Führung kommt Brighton nochmal dran auf 3-2. Da sind noch alte Muster drin, es ist nicht alles toll, aber vieles sieht wirklich gut aus. Also ein Cunha und ein Bermu machen einfach riesen Spaß. Und Bermu bringt Constant Scorer, jetzt kommt Cunha auch noch dazu, der sein erstes Saisontor beisteuern konnte. Und am Ende ist es ein 4-2 Erfolg, der ein bisschen wild war, hinten raus, aber zu großen Teilen tatsächlich gut aussah. Das ist ein United, was Ausstrahlung hatte, wo Selbstvertrauen auf dem Platz stand. Das war schon gut.
War vor allem ein geiles Spiel. Also ja. Es hat richtig Bock gemacht zuzuschauen. Ging hin und her. Und Danny Welbeck mit einem Traumfreistoß. Cunha mit einem schönen Tor. Sein erstes für United auch. Hat ein bisschen gedauert für ihn, aber jetzt hat er es hier erzielt. Und diese Aufstellung, Robin, ne, von United, ich glaube, das ist das, wo Amorim ziemlich genau hin wollte. Wir können mal ganz kurz durchgehen. Lammens im Tor. Mhm. Ob wir zu dem, was schon überhaupt gesagt haben, weiß ich gar nicht. Gefällt uns beiden, glaube ich, ziemlich gut. Du hast nicht bei Lammens das Gefühl, wie bei Onana zum Beispiel, in jeder Sekunde, oh, jetzt kriege ich hier einen Nervenzusammenbruch, wenn der gleich am Ball ist, weil da könnte immer was passieren. Lammens wirkt da echt ein bisschen solider, er wirkt einfach ruhiger und hat einfach, finde ich, eine coole, ruhige Ausstrahlung, ohne den ganz großen Namen jetzt. Davor dann die Dreierkette oder Fünferkette aus Joro, De Ligt, Shaw, Dalot und Diallo. Doppel-6 Casemiro, Fernandes, da würden wir nach wie vor wahrscheinlich sagen, das ist gegen offensiv stärkere Gegner vielleicht ein bisschen tricky, aber davon gibt es ja eh nicht mehr so viele in der Premier League nach der neuen Fußballtaktik. Und halt vorne dann Cunha, Šeško und Mbeumo.
Ja, es ist schon gut, aber so viel ist eben auch nicht anders zu den Spielen, wo sie auch gut auf den Sack bekommen haben. Und für mich ist der Unterschied Einzelperformance. Denn Casemiro hatte hier einfach auch einen wirklich guten Tag, hat dazwischen gehauen, hatte eben diese Ausstrahlung von dem Sechser, den du neben Bruno Fernandes stellen musst. Wenn der einen schlechten Tag hat, wenn der verletzungsbedingt ausfällt, wenn Ugarte das spielt, dann sah das eben immer sehr wackelig aus. Und hier profitierst du davon, dass er einen guten Tag hat. Du hast vorne die Qualität, hinten auch einfach mal ein bisschen Glück im Spiel und gewinnst dann. Und es sind jetzt 3 Siege in Folge. Das Ganze findet sich ein bisschen. Es ist ein System, wo so viel draufgehauen wurde, auch medial, dass ich glaube, dass die Spieler auch gezweifelt haben. Und dann tut dir das jetzt einfach richtig gut, wenn mal die Punkte reinkommen, wenn der Erfolg kommt. Und dann hast du als Trainer eben auch eine realistische Chance, hier was aufzubauen in deinem System. Warum nicht?
Was ich so höre, die Spieler sollen wohl immer an Amorims Seite gestanden haben. Also da gab es dann nicht sowas wie die Spieler spielen gegen den Trainer oder insgeheim wünschen sich die Spieler den Rauswurf, sondern die sollen wirklich eine gute Verbindung zu Amorim haben, der sie auch gut erreicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Amorim hat das Ganze auch gut kommuniziert, finde ich, die letzten Wochen. Er meinte, nach dem Sieg gegen Liverpool hat nicht so viel zu bedeuten. Das war ein ganz normales Spiel und das Wichtige kommt halt dann die nächsten Wochen, das zu bestätigen. Und genau das haben sie gemacht. Ich erinnere mich immer an diesen Leitspruch von Dean Smith, damals noch Trainer bei Aston Villa. In den Höhen geh nicht zu hoch und in den Tiefen geh nicht zu tief. Und das musst du, glaube ich, als Trainer hinkriegen in der Kommunikation. Und das beobachte ich gerade so ein bisschen bei ihm.
Antizyklisch ist, glaube ich, immer ein guter Begleiter, gerade jetzt auf die Euphoriebremse zu drücken. Auch nachdem du deinen Fans so viel Niederlagen und Co. zugemutet hast, ist es, glaube ich, jetzt auch richtig, hier bescheiden zu bleiben. Am Ende sind es auch nur 3 Spiele, 3 Siege, die sie jetzt in Folge einfahren konnten. Trotzdem reicht das, um auf Platz 6 zu springen. Das ist mal wieder internationales Gefilde. Haben 16 Punkte und stehen zum Beispiel vor Liverpool. Also ja. diese Tabelle, diese Saison bis jetzt ist wirklich verrückt. Und United ist einer der Profiteure von den letzten Wochen.
Absolut, es ist generell einfach eine sehr, sehr spannende Tabelle, wenn man die sich mal so anschaut. Es ist alles sehr eng, bis halt auf Arsenal, die sind so ein bisschen schon enteilt da vorne. Ich denke, Robin, noch mal ganz kurzes Wort zum Titelrennen, wenn wir uns die Tabelle schon angucken jetzt gerade. Ist es Arsenals Titel to lose, wie man auf Englisch sagt? Also geht es wirklich nur um sie und ist es ihre Aufgabe quasi, den Titel zu verlieren, weil sie ihn ansonsten holen müssen?
Ich tue mich schwer, nach 9 Spieltagen so Sätze reinzuwerfen. Aber wenn wir jetzt einfach ein Zwischenfazit ziehen, was nach 9 Spielen durchaus mal angebracht ist, ein erstes Gefühl reinzuwerfen, dann ist es Arsenal. Sie sind konstant, sie sind die Einzigen, die keine Ausschläge nach unten haben so richtig. Sie sind jetzt, kurze Rechenaufgabe, 7 Punkte vor Liverpool und die direkten Verfolger, wenn man so möchte, Platz 2, 3, 4, sind mit Bournemouth, Tottenham und Sunderland eben nicht die großen Namen.
3 kleine Mannschaften.
Vermeintlich kleine Mannschaften.
Nein, Spaß.
Die eben wahrscheinlich über die ganze Saison nicht dagegenhalten. Das ist mein Punkt. Also der Abstand ist größer sogar als die Tabelle es, finde ich, auf den ersten Blick zulässt, weil City, Liverpool, Chelsea, Vereine, die wir vorher mit reingeworfen haben, die sind eben nicht unter den ersten 4 im Moment.
Ja, also du sagst, ne, die Konkurrenz fängt eigentlich erst bei Platz 5 an mit City und da haben sie halt jetzt schon auch 6 Punkte, dann auf Liverpool eben 7 Punkte. Also Arsenal ist sehr stabil und ne, wenn sie die Form weiterhalten, dann sollten sie das durchziehen, ist meine Meinung. Wenn du den Kader auch anschaust, diese Breite, die sie einfach haben, das hat auch kein anderer Kader und sie haben vor allem auch nicht ein Gebiet, wo sie nur stark sind und eins, wo sie schwach sind, wie zum Beispiel Liverpool. Liverpool vorne, hui, hinten pfui, Arsenal ist überall hui, wenn du dir den Kader anguckst und das kommt ihnen jetzt gerade einfach entgegen. Tottenham trotzdem auch wieder gut, ich habe das Spiel auch gegen Everton hier gesehen, Van de Ven macht 2 Tore nach Ecken, also jetzt, das ist auch nicht mehr so Spursy, ne? Also jetzt, mittlerweile kann Tottenham auch die Standards hier treten, gute Reaktion auf die Villa-Pleite letzte Woche und Tottenham mittlerweile auch ziemlich erwachsen und die gleichen sich auch an das neue Premier League-Spiel.
Ja, hard to beat. Das ist irgendwie das, was wir immer wieder über die Vereine sagen, die im Moment erfolgreich sind. Und Arteta und Thomas Frank verkörpern das auch so ein bisschen. Du hast gegen Tottenham einfach immer eine schwierige Partie. Sie haben ja keinen richtig guten Tag. Das war kein Feuerwerk. Sie gewinnen dieses Spiel. Und das auswärts bei Everton, die auch schon größere Teams geschlagen haben diese Saison. Das ist durchaus bemerkenswert. Kurze 2, 3 Sätze noch zu Mickey van der Ven. Er ist der schnellste Spieler der Liga. Er geht voran. Er hat jetzt schon in einigen Spielen die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Jetzt fängt er auch noch an, Tore zu machen. Der ist schon richtig gut, ne?
Ja, also, boah, was für eine Kopfballstärke der hat. Und halt brutal schnell nach wie vor. Ja, überragender Innenverteidiger und für dieses neue Spiel halt anscheinend super geeignet. Deswegen auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich weiß gar nicht, haben wir schon gesagt, dass Sean Dyche der neue Nottingham-Trainer offiziell ist?
Ja. Er wurde hier ja schon vorhin von mir schon einmal kurz zitiert. Lass uns aber gerne einmal die Runde drehen, weil es sind schon Big News.
Ja, genau, also Sean Dyche, genau, du hast letzte Folge ja schon angeteasert gehabt, du hast es schon vermutet, anscheinend sehr gut vermutet, weil Sean Dyche hat einen Long-Term-Contract unterschrieben bei Nottingham, wird also der neue Trainer. Direkt auch einen guten Einstand gehabt international in der Euroleague gegen Porto, die ja auch einen sehr guten Lauf haben, hat die geschlagen. In der Liga aber natürlich prompt verloren gegen Bournemouth, die wir jetzt somit auch noch abrunden, Robin. Wie fantastisch ist das denn? Ja, wir haben angefangen mit den Überraschungsteams, bleiben jetzt auch da am Ende, weil Bournemouth sie eben hier noch schlägt mit 2-0. Und da hat auch wieder ein alter Bekannter Sorge gemacht, nämlich Kroupi, den wir letzte Folge ja schon angesprochen haben. Der ganz, ganz junge Stürmer mit großem Selbstbewusstsein hier aus großer Distanz schlägt er sie und sie schlagen Nottingham mit 2-0. Aber Sean Dyche ist back. Seine Sprüche sind back, sein Charakter ist back, die Glatzköpfe sind back, sein glatzköpfiges Trainerteam. Und es war eine sehr coole erste Woche, glaube ich, für ihn.
Total. Ich habe es ihm auch gegönnt, dass es gegen Porto direkt erfolgreich lief, nachdem sie wirklich Woche für Woche auf den Sack bekommen haben. Und er hat eben im allerersten Spiel das geschafft, was Postecoglou in seiner gesamten Amtszeit nicht geschafft hat. Er hat ein Spiel gewonnen. Und das zeigt ja schon, dass da durchaus Effekt da ist. Sie sind jetzt einfach gegen ein starkes Bournemouth am Ende verdient unterlegen, wenn du so willst, aber eben gegen den Tabellenzweiten. Da darf dir das durchaus mal passieren. Ich glaube trotzdem, dass Nottingham sich fangen wird. Die haben einfach zu viel Qualität gepaart mit dem im Trend liegenden Pragmatismus vom neuen Trainer. Ich glaube, das wird reichen. Ich würde gerne den Fokus auf Bournemouth legen, die jetzt eben mit dieser überraschenden ebenfalls Champions League Qualifizierung einfach hier nochmal ein bisschen prominenter in die Folge mit rein müssen. Tavernier, Kapitän, hat sie hier aufs Feld geführt, zieht eine Ecke direkt ins Tor, trifft von der Eckfahne. Wirklich sehenswert, hat auch insgesamt ein Top-Spiel gemacht. Ein Kroupi, den sie hier aus dem Hut zaubern, super Tor, wirkt sehr agil, super viel Selbstvertrauen. Ich meine schon das vierte Saisontor, da läuft einfach so viel zusammen und immer wieder ist irgendwie der eine Faktor der Trainer, was Iraola bei Bournemouth macht, jetzt Jahr für Jahr, ist einfach nur herausragend.
Ja. Es ist fantastisch. Und ja, diese Führungsspieler um Tavernier, du hast es gesagt, die gehen halt einfach voran und da kommen dann diese jungen Wilden hinzu, wie zum Beispiel Kroupi, Semenyo, der zu den besten Premier League-Spielern diese Saison zählt, auch schon auf Liverpools Radar, wie ich jetzt vernommen habe. Da läuft vieles zusammen. Ich hoffe, dass sie es durchziehen können. Kurzer Off-Topic. Einschub, Sheffield Wednesday, absoluter Traditionsverein auf der Insel, hat Insolvenz angemeldet. Sehr schade, ist ja schon länger in der Zweitklassigkeit, kommt da auch nicht mehr raus. Die haben 4 englische Titel schon gewonnen, also Ligatitel, 3 FA Cups, 1 League Cup. Also man sieht ein hochdekorierter Traditionsverein, der jetzt anscheinend abrutscht und hoffentlich nicht in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Ich denke, der Abstieg ist nur noch schwer zu verhindern in die Drittklassigkeit. Wir haben schon trotzdem auch gesehen, dass sich Vereine wie Sunderland da wieder rauskämpfen können. Aber das ist schon auch ein bisschen Glückssache und es dauert meistens Jahre. Deswegen würde ich sagen, das ist unser letztes Thema. Und wir gehen rein in die Ergebnisse dieses 9. Spieltags und fangen an bei Leeds gegen West Ham. Wir hatten es in der Folge 2-1. Leeds über dem Strich. Sunderland ebenfalls bei uns ausführlich besprochen. Gewinn gegen Chelsea mit 2-1. Newcastle schlägt Fulham mit 2-1 ganz spät. Man United überkommt Brighton mit 4-2. Brentford schlägt die Reds, den Meister, mit 3-2. Burnley mit einem ganz, ganz späten 6-Punkte-Sieg, möchte man fast sagen, bei den Wolves mit 3-2. Arsenal schlägt Crystal Palace mit 1-0. Gleiches Resultat bei Aston Villa. Gegen City 1-0. Bournemouth schlägt Nottingham mit 2-0. Und Tottenham gewinnt sogar gegen Everton auswärts mit 3-0. Und Robin, ich bitte um deinen Spieler des Spieltags.
Sehr gerne. Ich springe thematisch in den allerersten Teil unserer Folge und lande wieder bei Sunderland. Und dann ist, glaube ich, klar, wen ich nehme. Granit Xhaka, Kapitän dieser Mannschaft und einer meiner Lieblingsspieler ever. Ich mag den Jungen einfach super gerne. Und den jetzt zu sehen, wie er da vorangeht. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, wie Kollegen, Mitspieler über ihn sprechen. Das ist alles in den höchsten Tönen. Er kommt, wird direkt Kapitän. Etwas, was ungewöhnlich ist, was auch eine schwierige Aufgabe ist. Aber er wird dem so gerecht. Er geht auf den Platz leistungsmäßig, verbal voran und trägt diese Mannschaft, spielt extrem intelligente, wichtige Bälle, die immer wieder zu Toren führen. Und für mich ist er eben auch ein Gesicht dieses Aufschwungs. Und wenn du dann einen Aufsteiger als Kapitän auf Platz 4 führst, ist das nach 9 Spieltagen nicht verkehrt. Deswegen Granit Xhaka, mein Spieler des Spieltags.
Absolut verdient, das kann man nicht toppen. Ich nehme einen, der Xhaka trotzdem im Boxring wahrscheinlich schlagen würde. Und zwar Igor Thiago. Ich weiß nicht, wer den Mann schon mal gesehen hat. Der neue Mittelstürmer von Brentford hat mir überragend gut gefallen gegen Liverpool. Wirklich Türsteher hoch zwei, räumt alles aus dem Weg, aber halt auch noch sehr torgefährlich, Kopfball stark und halt super für dieses neue Premier League-Spiel. Einfach langer Hafer und dann irgendwie vorne halten. Das kann er perfekt hier auch wieder getroffen gegen Liverpool und mein Spieler des Spieltags. Und bevor wir euch jetzt in die Woche verabschieden, die hoffentlich sehr erfolgreich wird für euch, nochmal kurz der Hinweis, helft uns, wo immer das geht. Wir sind natürlich gerade dabei zu wachsen und wollen hier so ein bisschen mehr Arbeit noch reinstecken und hoffen da auch auf eine gute Kooperation quasi mit euch als Hörern. Also helft uns dabei, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo immer ihr uns auch hört. Folgt uns bei YouTube rein und auch bei Instagram, wo wir halt unsere Reels raushauen. Da hatten wir letzte Woche schon, wie gesagt, 3 sehr erfolgreiche am Start. Und der PayPal-Link steht ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Dort freuen wir uns immer über finanzielle Unterstützung oder eben auch über Fragen, und die wir dann für euch hier besprechen. Ich bedanke mich sehr für euer Zuhören, sehr für deine Zeit, Robin, und wünsche euch allen eine herrliche Woche.
Hat mir Spaß gemacht. Passt auf euch auf. Ciao.
Die neue Folge von Radio England, immer sonntags nach dem Premier League Spieltag. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.